erleben kurz zuvor. Ich also mal so was ganz Persönliches. Ich bewege mich immer gerne auf der Kanzel, ne? Und das merkt ihr ja schon. Und es kann sein, es knarzt dann immer mal ein bisschen, ne? Ich hoffe, euch stört das nicht. Mich stört das hier, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Nicht, dass das jetzt alles andere überlagert. Also, und ihr euch wundert. Also, dass es hier immer mal so ein bisschen knarzt auf diesem Gerät hier. Ja, ihr Lieben, wer ein Projekt startet, der hat meistens ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel ist klar formuliert. Auf dieses Ziel wird hingearbeitet und wer dieses Ziel erreichen will, der wird Zeit und Energie und Kreativität ins Projekt stecken. Und was gibt es da nicht alles für Projekte? Ne? Ich meine jetzt gar nicht die großen, so der Konzerne und so, sondern da gibt es auch ganz alltägliche Projekte, zum Beispiel Wohnzimmer renovieren oder einen Garten verschönern. Oder das wäre so ein Projekt für mich, mindestens 30 Gläser Erdbeermarmelade einkochen. Kinderklamotten selber nähen oder ein gutes Buch lesen mit 1000 Seiten. Solche Projekte, ihr wisst es alle, die wollen vollendet werden. Wenn man irgendwo auf halber Strecke liegen bleibt und sich vielleicht ablenken lässt, dann heißt es, Projekt gescheitert. Ziel nicht erreicht. Das Wohnzimmer behält seine grauen Wände, der Garten verwildert, die Stofffetzen liegen ungenutzt in der Ecke, das Buch verstaubt im Regal, sieht natürlich schön aus, so ein dicker Klopper im Regal, aber nützt ja nichts. Und da ist die Enttäuschung manchmal groß. Ihr habt gerade unseren Predigttext gehört und dieser Predigttext ist ein Gebet. Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium, das sogenannte hohepriesterliche Gebet von Jesus. Wir bekommen Einblick in das Herz von Jesus, wir bekommen Einblick darin, wie Jesus betet mit seinem Vater. Und in diesem Gebet geht es um ein Projekt der besonderen Art. Ich nenne das mal gerne einfach heute mal das Jesus-Projekt. Aber dieses Jesus-Projekt bleibt Gott sei Dank eben nicht halbfertig liegen, wie die 30 Gläser Erdbeermarmelade. Es bleibt nicht halbfertig liegen, es kommt zum Ziel und es ist bereits vollendet. Jesus sagt zu seinem Vater, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Das Gebet, das Jesus betet, das lädt uns ein, mal wie in so einer Projektbeschreibung zu blättern. Wir schauen uns also ein wenig um in diesem Jesus-Projekt. Da ist zunächst das große Ziel des Jesus-Projekts. Jesus betet, ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Ja, die Adresse dieses Gebets ist immer der Vater im Himmel. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Ihr Lieben, ich habe schon oft mit Menschen über Jesus gesprochen. Ist ja irgendwo auch mein Beruf, nicht wahr? Erwartet man ja auch vom Pfarrer. Ja, Pfarrer, Sie können das. Sie können das ganz authentisch, hat mir jemand mal gesagt. Also, ich habe schon oft mit Menschen über Jesus gesprochen und manchmal ist es mir passiert, dass mich mein Gesprächspartner dabei mit großen Augen angeschaut hat. Einmal sagte mir eine Frau, ich kenne seit meiner Kindheit immer nur den lieben Gott. Wurde immer bloß vom lieben Gott geredet. Aber der war weit, weit weg. Ein andermal kamen zwei Leute zu mir und am Ende des Gesprächs habe ich dann mit ihnen gebetet. Ich mache das oft. Ich biete das Menschen an, darf ich für sie beten? Oder darf ich am Abschluss dieses Gesprächs noch beten? Und wenn jemand einverstanden ist, dann sage ich, gut, dann bete ich noch für Sie. Habe ich gemacht. Als ich Amen gesagt hatte, war nicht hier, keine Angst. Ganz woanders. Als ich Amen gesagt hatte, schaute mich die Frau dann völlig verdattert an und meinte, Sie haben ja mit Jesus geredet. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Ich bete immer nur zu Gott. Ihr Lieben, ohne Jesus bleibt Gott ein fernes Wesen. Einer, der eigentlich mit meinem Leben nicht so viel zu tun hat. Besonders wenn wir vom lieben Gott reden. Und wenn wir ihn doch brauchen oder wenn unser Leben doch mit ihm irgendwie in Verbindung steht, dann ist er eher so eine Art Wunscherfüller oder Notfallgott. Also so ein Feuerlöscher, ne? Den man nur im Notfall mal von der Wand nimmt und sagt, jetzt aber mal draufhalten und dann hängen wir auch wieder hin und dann gehen wir dran vorbei und sagen, schön, dass er da ist, aber eigentlich brauche ich ihn auch nicht. Ohne Jesus bleibt Gott uns letztlich fremd und unnahbar. Letztlich im tiefsten Grunde bedeutungslos. Erst Jesus hat die Herrlichkeit Gottes offenbart und sichtbar gemacht. So sagt Jesus das. Das ist das große Jesus-Projekt. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters auf dieser Erde sichtbar gemacht. Also nicht irgendwo in fernen Märchenwelten, ja? Musst du mal in so ein Märchenbuch reingucken, dann siehst du von der Herrlichkeit Gottes was vielleicht. Ist ja auch was ziemlich Abgefahrenes, die Herrlichkeit Gottes. Oder Jesus hat auch nicht die Herrlichkeit Gottes offenbart irgendwo so in Wolkenkuckucksheim, ne? Irgendwo da oben muss er sein, hinter den Wolken, weit weg. Er hat sie hier offenbart, hier auf dieser Erde, hier bei uns. Das heißt, Gott wird in Jesus nahbar, greifbar. Das unterscheidet ihn von allen Göttern. Die sind irgendwie weit weg. Manchmal stehen sie noch irgendwo als Holznischel rum, ne? Aber trotzdem irgendwie weit weg. Gott wird nahbar in Jesus und greifbar. Und wenn Jesus Gottes Herrlichkeit sichtbar macht, dann heißt das, an Jesus sehen wir, wie herrlich es ist, wenn sich Gottes Frieden in unserem Herzen ausbreitet. An Jesus sehen wir, wie herrlich es ist, Trost und Freude zu erleben, die ihren Ursprung in der Nähe Gottes zu uns haben. An Jesus sehen wir, wie herrlich es ist, von Gott geliebt zu werden. Ihr Lieben, der liebe Gott, den nennen wir immer schön lieb, der ist ganz lieb. Ne? Aber wir wissen letztlich nicht, ob der uns wirklich liebt, auch wenn er der liebe Gott ist. Der ist weit weg. Dieser liebe Gott, den wir immer so oft so landläufig daherreden, ist übrigens ein Containerbegriff für alle möglichen Vorstellungen. Mir hat mal jemand gesagt, ach ja, und da ist vor ein paar Jahren ein Angehöriger gestorben und wenn ich in den Himmel gucke, da ist immer so ein heller Stern und da weiß ich, das ist mein Angehöriger, Verwandter, der guckt dann von dort zu und passt auf mich auf. Und dann frage ich diese Person, ist das für Sie der liebe Gott? Antwort, ja. Also es ist ein Containerbegriff, ne? Kann man alles Mögliche damit da reinstopfen. Aber an Jesus sehen wir, wie herrlich es ist, von Gott geliebt zu werden. Die Herrlichkeit dieser Liebe, die gipfelt schließlich am Kreuz. In diesem qualvollen Leiden. Und du denkst auf den ersten Blick, hä? Da stirbt einer am Kreuz? Wie Liebe? Hä? Verstehe ich nicht. Aber dort an diesem Kreuz zeigt sich, wie unvergleichlich diese Liebe ist. Das heißt nämlich, wie unendlich wertvoll wir für Gott sind. In der Person von Jesus lässt sich Gott auf seine Liebe zu uns festnageln. Er stirbt für uns, an unserer Stelle, um uns zu retten. Nicht, weil wir diese Liebe irgendwie verdient hätten. Sagen, ja, also Gott, ich bin doch eigentlich gar nicht schlecht, ne? Also mich muss man doch eigentlich lieben. Das hätten wir nicht verdient. Sondern weil Gott uns damit aus unserer Schuld und Verlorenheit rettet. Und Gott ist angetrieben von seiner unergründlichen und manchmal auch unbegreiflichen Gnade. Jesus hat sein Projekt nicht halbfertig liegen gelassen, ist also irgendwo vorher abgebogen und seine eigenen Wege gegangen. Er hätte Möglichkeit dazu gehabt. Im Garten Gethsemane hat er gebetet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es hätte auch anders kommen können. Aber Jesus war gehorsam bis zum Tod. Im Kreuz und in der Auferstehung findet das Jesus-Projekt seine Vollendung und Erfüllung. Das große Ziel des Jesus-Projektes ist es also, dass wir gerade durch das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus erkennen, wie herrlich und wunderbar und voller herrlicher Liebe Gott ist. Eine zweite Facette des Jesus-Projekts knüpft hier direkt an und führt uns weiter. Jesus sagt zu seinem Vater: Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Im griechischen Text steht hier wörtlich: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Ihr Lieben, wenn uns heute Namen begegnen und wir vielleicht einen Namen zum ersten Mal hören, mir geht das bis heute so, ne? Auch bin schon weit über ein Jahr jetzt hier, mir begegnen immer wieder Namen auch zum ersten Mal. Dann werden wir mit diesem Namen möglicherweise nicht viel verbinden. Wir kennen zwar dann einen Namen, aber die Person, die diesen Namen trägt, bleibt uns letztlich erst einmal unbekannt. Jesus offenbart den Namen Gottes, und zwar denen, die Gott im Herzen angerührt hat und denen sich Gott im Glauben erschlossen hat. Denen offenbart Jesus den Namen Gottes. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, wie das ist. Wenn wir den Namen hören, denkst du, ja, das ist ein Name, Schall und Rauch. Das war damals anders. In der Bibel hat der Name eine ganz andere Bedeutung. Der Name ist nämlich gleichbedeutend mit seiner Person, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Wenn also der Name Gottes genannt wird, dann schwingt darin immer mit die Liebe Gottes, sein ganzes Wesen, sein Charakter. An Jesus können wir erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist die Offenbarung von Gottes Wesen in Person. Das ist die Offenbarung von Gottes Wesen und Person. Das ist die Geschichte von Jesus, das ist sein Umgang mit den Menschen, seine Zuwendung zu den Ausgestoßenen, Kranken und Randständigen, seine Wunder und Zeichen, Heilungen und Dämonenaustreibungen, seine Worte und seine Botschaft und schließlich sein Leiden und sein Sterben und seine Auferstehung. Jesus hat einmal gesagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Heißt, wer seinen Blick auf Jesus richtet, der bekommt Einblick in das Wesen Gottes, dem eröffnet sich das Herz Gottes, ja, der lernt Gott kennen, ihr Lieben. Also ihr merkt schon, das ist was ganz anderes, als wenn ich immer bloß vom lieben Gott rede, der ist aber weit weg. Wenn ich Jesus kennenlerne, dann eröffnet sich mir das Herz Gottes, dann lerne ich Gott kennen, dann weiß ich, wie er ist. Wir bekommen also ohne Jesus nur ein sehr unvollständiges Bild von Gott. Ohne Jesus bleibt Gott im Nebel unserer eigenen Vorstellungen hängen. Ohne Jesus bleibt Gott letztlich der große Unbekannte. Und was unbekannt bleibt oder auch nur halb bekannt, das wird zum Sammelbecken von allen möglichen Vorstellungen, die am Ende nichts oder nicht mehr viel mit dem einen wirklichen Gott zu tun haben. Vorstellungen, die uns eher in die Irre führen, anstatt zu Gott hin. Ich erinnere nur an den Stern am Himmel. Genau dieses Kennenlernen Gottes durch Jesus führt zu einem dritten Aspekt des Jesus-Projekts. Jesus sagt zu seinem Vater, und er redet hier von sich: Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. Also Gott hat Jesus, der Vater hat ihm Jesus alle Macht oder Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ihr Lieben, der Vater im Himmel hat Jesus die Vollmacht erteilt, denen das ewige Leben zu schenken, die sich ihm anvertrauen. Und an dieser Stelle, man muss fast sagen, wie kaum an einer anderen Stelle, offenbart Jesus auf eindrückliche Weise, was das ewige Leben eigentlich ist. Vielleicht habt ihr auch euch schon mal gefragt, ja, was ist denn das eigentlich, ewiges Leben? Naja, wenn wir also vom ewigen Leben reden, dann meinen wir sehr oft etwas, was uns irgendwann nach unserem Tod erwartet. Und auch ich spreche darüber bei jeder Beerdigung, versuche das, bei jeder Beerdigung anzusprechen, das ewige Leben. Aber wir meinen damit sehr oft etwas, was erst nach dem Tod uns erwartet. Das aber nicht sehr viel mit unserem Heute zu tun hat. Und nun sagt Jesus, das ewige Leben ist erkennen. Das Wort steht hier in der Gegenwartsform. Es ist also etwas, was heute geschieht und was sich heute immer wieder ereignet. Das ewige Leben ist erkennen. Und es meint nicht nur ein Erkennen mit dem Verstand. Ne? Das kennen wir ja, das Verstandeserkenntnis. Also heute Morgen oder gestern früh, da kann ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, mit meinem Verstand erkennen, Schneefall. Und ich schließe daraus, ich sollte mir vielleicht nicht Sandalen anziehen oder barfuß mit Strümpfen rausgehen, sondern mir ordentliche Winterschuhe anziehen. Klar, ne? Das sagt mir mein Verstand. Und das habe ich erkannt. Wunderbar, wenn man sowas erkennt, sonst erkältet man sich nämlich. Erkennen aber meint in der Bibel etwas viel, viel Tieferes. Das muss man wissen. Erkennen meint eine zutiefst persönliche Begegnung. Erkennen heißt, ich schaue ins Herz des anderen und lasse auch den anderen in mein Herz schauen. Erkennen, dieses Wort in der Bibel, das meint also eine Vertrauensbeziehung, die möglich wird durch ein intensives und persönliches Kennenlernen des anderen. Was Jesus hier sagt, bedeutet also, das ewige Leben, das ist nicht nur ein Zustand, auf den wir warten und der irgendwann einmal eintreten wird. Manch einer wirft den Christen vor, sie vertrösten Menschen auf ein irgendwie geartetes Jenseits. Dieses ewige Leben ist nicht nur ein Zustand, mit dem wir eine unendliche Zeitspanne beschreiben. Und wenn ich sage unendliche Zeitspanne, dann widerspricht sich das schon, wenn ich es so sage. Sondern das ewige Leben, das ist zunächst einmal, so meint das Jesus hier, ein Leben mit neuen Inhalten, ein Leben mit neuem Vorzeichen. Und zwar hier und jetzt. Es ist ein Leben, das aus neuen Quellen schöpft. Es ereignet sich schon heute. Das ewige Leben ereignet sich schon heute. Es ereignet sich, wenn wir Gott als den allein wirklichen Gott erkennen. Also als den Gott, der sich heraushebt aus dem wabernden Meer der Götter und Götzen, als den Gott, der alle anderen Götter und Götzen dieser Welt in den Schatten stellt. Das ewige Leben ereignet sich schließlich, wenn wir Jesus als den erkennen, den Gott auch um unsertwillen in diese Welt geschickt hat. Wenn wir Jesus erkennen. Ihr Lieben, das ist die Erkenntnis des Lebens überhaupt. Wenn wir Jesus Christus erkennen. Und ich sag mal, was ist das für eine Erkenntnis, wenn Menschen plötzlich merken, hey, warte mal, ich komme vom lieben Gott, der mir irgendwie fern war und fremd war, zu Jesus. Zu Jesus, der mir wirklich nahe kommt und den Gott gesandt hat. Vor dem Hintergrund der tiefen Bedeutung dieses Erkennens ist das ewige Leben zunächst einmal eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott, der uns in Jesus begegnet. Durch Jesus wird mir Gott zu einem liebevollen Vater, jetzt sage ich das mal so etwas platt, zu einem liebevollen Vater, bei dem ich auf dem Schoß sitzen darf. Das ewige Leben ist das ewige Leben tatsächlich eine solche Vertrauensbeziehung zu Gott, dann ist es auf einmal ein Leben von anderer Qualität. Da wirkt nämlich aus Gottes Ewigkeit heraus seine verändernde Kraft und Macht und brennende Liebe hinein in unsere Zeit, hinein in unser Leben, in dein und mein Leben. Gott erhält mit seiner verändernden Liebe Zugang zu unseren Herzen. Und da entsteht ein Leben von ganz anderer Qualität. Es ist also, als ob Gott durch Jesus einen Brückenkopf hineinbaut zu uns. Unser Leben wird so im Horizont des ewigen Lebens zu einem Wirkungsraum des Heiligen Geistes. Gottes Kraft durchweht unser Leben und bringt Frucht hervor. Paulus schreibt einmal von dieser Frucht des Geistes. Es sind Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Galater 5 zum Nachlesen. Das ewige Leben wirkt sich also ganz konkret hier und jetzt und heute aus. In einem Herzensfrieden, den ich nicht aus mir selbst heraus habe. Du kannst mal versuchen, in einer Zeit wie dieser irgendwie zum Frieden zu finden. Da fahren die Gedanken Karussell. Ich kenne das bei mir selber. Die Gedanken fahren Karussell und du denkst, wenn nur dieses Karussell endlich mal anhalten würde. Und du kriegst es nicht zum Stehen. Du kriegst keinen Frieden. Aber das ewige Leben, wenn wir Jesus erkennen, das wirkt sich so aus, dass wir plötzlich einen Herzensfrieden spüren, den wir nicht aus uns selbst heraus haben. Es wirkt sich aus in einer Freude daran, dass Jesus bei mir ist und an meiner Seite geht, selbst in schweren Zeiten. Es wirkt sich aus in Trost und Hoffnung mitten im Leiden. Es wirkt sich aus schließlich auch in der Geborgenheit, in Tod und Sterben. Da weiß ich dann, das ewige Leben, das hier begonnen hat, das reicht hinüber in Gottes neue Welt. Es ist die unerschütterliche Verbindung von hier hinüber in Gottes neue Welt. Ihr Lieben, das Jesus-Projekt ist vollendet. Jesus hat es am Kreuz und am Ostermorgen vollendet. Aber das bedeutet nicht, dass wir es uns wie in einem Museum anschauen, uns am Kopf kratzen und nach Hause gehen. Manchmal ist das ja so. Du kommst in eine Kirche rein wie in so ein Museum, ne? Dafür sorgt auch manchmal der Denkmalschutz, dass wir Kirchen behandeln wie so ein Museum. Du gehst in dieses Museum rein und sagst, ach ja, das ist ein Kreuz, war einmal, nicht wahr? Schön. Ich weiß noch, wie an der Ostseeküste einmal ein Junge in die Kirche reinkam, es wurde erzählt, und sah dieses Kreuz auf dem Altar und fragte, warum hängt der da? Und dann kannst du erzählen, wie das war, als wenn es eben irgendwann mal passiert war, nach dem Motto, es war einmal. Also, dass das Jesus-Projekt vollendet ist, bedeutet aber nun gerade nicht, dass wir wie in einem Museum uns dieses Projekt anschauen und denken, oh ja, ist schön, und gehen unsere Wege. Das Jesus-Projekt erleben drängt nach der Umsetzung in unserem Leben und im Leben derer, die noch keinen Zugang haben zu dem Herzen Gottes. Der große, und jetzt sage ich das mal so, der große Projektleiter im Himmel, der Jesus geschickt hat, der große Projektleiter im Himmel, hat in Kreuz und Auferstehung das Jesus-Projekt ein für alle Mal vollendet. Aber gerade in seiner Vollendung wirkt das Jesus-Projekt erst weiter. Gerade in dieser Vollendung wirkt das Jesus-Projekt weiter. Es setzt sich fort, nämlich dort, wo Menschen die Herrlichkeit Gottes in Jesus erkennen, wo sie die Erkenntnis ihres Lebens haben. Dort, wo wir glaubend in die persönliche Beziehung zu Jesus Christus hineinfinden. Und ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich mit einem Gebet schließen. Himmlischer Vater, offenbare deine Herrlichkeit durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus mitten unter uns, damit die Menschen durch die Vertrauensbeziehung zu dir ewiges Leben von Jesus geschenkt bekommen. Und wenn Gottes Gemeinde zustimmt, dann ruft sie Amen.